Tja, unsere Musikhochschulen als weltfremde Käfighaltungsinstitution für Höchstbegabte. Ich sehe 7 Experten hier in unserem Kreis leicht irritiert. Da sind Reinhard von Gutzeit, der Chef des Hauses hier in Salzburg, seine Professoren Karl-Heinz Kemmerling und Igor Osim, die Studentin Lea Biringer, Ute Hasenauer vom Pre-College in Köln und Andreas Weber, Leiter des Leopold-Mozart-Instituts hier für Hochbegabte, und Thomas Rietschel, den Präsidenten der Frankfurter Musikhochschule. Frühe Spezialisierung birgt offensichtlich jede Menge Risiken. Wir haben das in unserer Einleitungsrunde so ein bisschen konstatiert. Ab wann, von welchem Alter an und mit welchen wirklich verantwortungsbewussten Mitteln, möchte ich nochmal vertiefen, kann man denn eine Hochbegabung entdecken, ohne dass man sie einem äußersten Risiko ausliefert? Herr Weber, Frau Hasenauer.
Vielleicht darf ich da Ihr Wort Käfighaltung kurz aufgreifen. Nach meinem Kenntnisstand hätten wir recht glückliche Hennen oder was im Käfig.
Die sind freilaufend.
So freilaufend, genau. Also normalerweise ist so das Alter, dass man einen Zugriff auf diese Frühbegabung bekommt, in der Regel um 10, 11, 12 im universitären Bereich. Und eine Hochbegabung oder Frühbegabung, meistens ist so, man kann versuchen, die Einzelheiten zu beschreiben, und doch wird immer das Ganze mehr als die Summe der Einzelheiten sein. Das ist so wie eine bewegende Musik zu beschreiben. Würden Sie den Doppelgänger von Franz Schubert, würden Sie den in Worten beschreiben können? Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber diese Schüler müssen schon eine ausgesprochene Musikaffinität zeigen. Ein rhythmisch, ein akustisches Gedächtnis, ein Hingezogensein zum Instrument. Es muss ein Elternhaus sein, was eben nicht die Komposition aus Tennisvätern und Eiskunstlaufmodus ist, beinhaltet, aber es gibt auch die Definition von Hochbegabungsfördern. 80% von Hochbegabung seien die Eltern. Also ohne die Eltern geht's nicht, und ich bin auch sehr froh, dass es ohne die Eltern nicht geht, denn die liefern die Rohdiamanten. Unsere Aufgabe ist es eben, diesen Rohdiamanten eine Fassung zu geben. Und das steht und fällt auch mit der Sensibilität und der Weitsicht und dem Einfühlungsvermögen und dem kreativen Zugriff des Lehrers. Denn der übernimmt ein Mandat, was in dieser Konstellation einzigartig ist.
In Köln ist das sicherlich so ähnlich. Ja, aber vielleicht ein bisschen konkreter. Wie kommt der Kontakt zustande? Und wie sind die Auswahlkriterien?
Also die Auswahlkriterien sind eindeutig der Natur, dass das Kind einfach bei uns jetzt Kontakt vorher zu den jeweiligen Professoren aufnimmt und einen Unterricht ausmacht oder einfach einen Kurs besucht, dass sozusagen der persönliche Kontakt eigentlich an erster Stelle steht. Und dann wird in gemeinsamer Absprache entschieden, macht es Sinn für dieses Kind tatsächlich eine Hochschulausbildung, einen Frühstart sozusagen anzubieten und es da hineinzunehmen. Und ich möchte eigentlich einmal betonen, dass wir gerade bemüht sind, eher eine breitere Bildung zu vermitteln, als nur ein einzelnes Fach zu fördern. Also unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir versuchen, auch Berufsinformationen zu geben, dass wir versuchen zu zeigen, welche Facetten hat dieser Beruf noch. Wir machen also Zusatzangebote, Fachvorträge, um eben genau diese Einzellaufbahn eigentlich der ein bisschen entgegenzusteuern, und auch wir setzen Bezüge zur bildenden Kunst, zur Literatur, um irgendwo auch eher einen eigenverantwortlichen Menschen heranzuziehen und Impulse zu geben, sich da mehr zu befassen und eben insgesamt eine Bildung anzunehmen. Uns liegt nicht in erster Stelle daran, dass dieserjenige wirklich diesen Beruf ergreift, sondern wir möchten ihm zeigen, was könnte er bei entsprechender Förderung erreichen. Und natürlich, die Auswahl ist immer so, dass man dieses Kind einzeln und individuell erfassen muss. Und es wird sich dann auch erst in diesen Jahren zeigen, gerade bei besonders jungen Kindern, wie das tatsächlich, ob es erfolgreich läuft oder ob das Kind dann doch in eine andere Auswahl trifft. Ich finde, dieser frühe Start ist eine Chance, das Kind früher als vielleicht in anderen Fällen möglich aufzuklären, was dieser Beruf eigentlich heißt und was auch das Ausschöpfen des Potenzials heißt.
Bernhard von Gutzeit, vielleicht können Sie einen Bindebogen schlagen zwischen der Musikfachförderung und ganz einfach dem normalen Schülerdasein. Gibt es da zum Beispiel Kontakte zwischen den hiesigen Gymnasien und Ihrem Haus? Coachen Sie da die Lehrer, damit die ein bisschen verständnisvoller mit Ihren Jungstudenten umgehen?
Ich will versuchen, diese Brücke zu schlagen, indem ich nochmal bei dem Begriff Risiko, der die erste Hälfte unseres Gespräches sehr stark geprägt hat, ansetze. Es gibt kein Leben ohne Risiko. Auch Jurist zu werden ist riskant und für Künstler gilt das ganz besonders. Also das herauszunehmen wird nicht gelingen in einem Feld, wo die nach oben offene Leistungsskala und die unendliche Herausforderung sozusagen systemimmanent sind. Aber wenn wir es nicht wegdiskutieren können, sollten wir versuchen, es ein wenig zu minimieren, dieses Risiko. Und dazu gehören für mich zwei Aspekte. Der eine ist, dass man diese Talente, über die wir hier sprechen, als Hochbegabung behandelt, aber ihnen trotzdem nicht dauernd die Hochbegabtenbürde auf die Schultern legt. Also nicht dauernd davon redet. Wir reden heute darüber, aber das ist sozusagen auch schon wieder ein Problem. Keine 10-, 11-, 12-jährige junge Geigerin hört nicht von Onkel, Tante, Lehrer und aller Umwelt, du bist die neue Anne-Sophie Mutter. Und das ist eine schwere Hypothek. Die müssten wir versuchen zu vermeiden. Und das Zweite ist eben dann doch Schule. Weil aus zwei Gründen im Wesentlichen. Das eine ist, alles auf eine Karte setzen ist fast wirklich ein zu großes Risiko. Was ist, wenn die Begabung sich als nicht so groß erweist? Was ist, wenn die Erkrankung, die chronische Sehnenscheidenentzündung, was auch immer kommt und dann hat man da nichts? Und das Zweite ist auch, wir brauchen eben heutzutage auch Musiker mit einer gewissen, mit einer größeren Allgemeinbildung, mit einem größeren Horizont aus vielen Gründen. Und dazu gehört auch natürlich dieser soziale Aspekt. Das lernt man ja in der Schule unter anderem auch neben Wissen. Hoffentlich lernt man auch zum Beispiel, dass man nicht so wichtig ist durch die anderen und lernt mit anderen umzugehen. Und das ist, glaube ich, heute im Musikleben ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube gar nicht mehr, dass die Mehrheit der jungen Hochbegabten von der Solistenkarriere, der einzigen Solistenkarriere träumt, sondern ich glaube, dass die meisten jungen Musiker zum Beispiel von viel Kammermusik machen träumen. Und da ist es ganz klar so, dass wenn man fantastisch spielt, aber ist einfach immer kompliziert und zickig, dann ist man nicht drin in diesen Kreisen. Man ist nur drin, wenn man auch ein netter Kerl ist, mit dem zusammenzuspielen es Spaß macht. Und diese soziale Kompetenz findet im Elfenbeinturm nicht so furchtbar viel Unterstützung. Also insofern muss ich dem Sigi Mauser, ich verstehe, was er meint, aber an der Stelle entsteht ein Problem. Thema mit der Schule, da gibt es zurzeit so gut wie keine Berührungspunkte, wo man über solche Dinge spricht. In Linz, wo ich bis vor einem halben Jahr gearbeitet habe, gibt es ein Musikgymnasium, wo alle Schüler der Schule, Studenten entweder der Bruckner Uni oder des Mozarteums oder von Wien oder von einer anderen Ausbildungsstätte sind. Das ist natürlich eine tolle Situation, weil alle das gleiche Grundproblem haben und weil die Schule darauf sehr stark Rücksicht nimmt. Es ist heute nicht der Zeitpunkt, über Salzburg zu sprechen, wenn wir in Bayern gesendet werden, aber dass hier auch eine solche Initiative angebracht wäre, glaube ich schon.
Wie ist es in Köln, Frau Hasenauer?
Ja, ich wollte eben zu dem sozialen Aspekt auch etwas sagen. Das ist ja gerade der Grund, weswegen die Tendenz besteht, Institute zu gründen oder aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, die sich um die Jugendförderung in besonderem Maße kümmern. Und wir stellen besonders fest, dass bei 19 Teilnehmern zurzeit eine unglaubliche Freundschaft entstanden ist unter den Teilnehmern. Gar nicht so, dass Konkurrenzdenken an erster Stelle steht. Die Jugendlichen freuen sich, sich zu sehen. Sie fragen sich, wie sie die Semesterferien ohne Pre-College überstehen sollen. Und insofern denke ich, da wir ja auch Kammermusikformationen haben, auch rotierend, also jedem Semester unterschiedliche Formationen, dass das für den sozialen Aspekt und das gemeinsame Lernen gerade unter Kindern, unter Gleichgesinnten, die sich alle dieser Musik verschrieben haben und in besonderer Weise verschrieben haben, dass das eine ideale Sache ist.
Und besteht denn da so viel Kontaktmöglichkeit unter den Pre-College-Studentinnen und Studenten?
Ja, die haben wir natürlich geschaffen. Also es gibt Fächer, in denen sie leistungsorientiert einsortiert sind, sozusagen zugeordnet sind, wie die Tonsatzfächer. Aber es gibt auch musikgeschichtliche Fächer, die sie alle gemeinsam besuchen. Natürlich die Konzerte werden gemeinsam wahrgenommen, die vorhin bereits erwähnten Zusatzangebote. Und insofern gibt es doch sehr viele Berührungsmöglichkeiten und auch die Tatsache, dass sie an gemeinsamen Tagen, nämlich Freitag, Samstag, in der Hochschule sind. Dadurch treffen sie natürlich ständig aufeinander.
Ich hätte da Herr Weber. Auch noch einen Aspekt ins Feld zu führen, und zwar gerade der Gruppenunterricht, ob das jetzt eben Gehörbildung ist oder eben Theorie oder auch teilweise Improvisation, ist ein unglaublich wichtiger Faktor, um eben diese viel berühmte und berüchtigte und zitierte Einzelhaft, die vor allen Dingen den jungen Pianisten nachgesagt und nicht nur nachgedichtet, sondern ist auch tatsächlich Gegenstand, damit die gemildert wird und eben sich die besagte Käfigtür da öffnet. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie da auch die Schüler aufeinander zugehen, wie sie auch soziale Kompetenz entwickeln und entfalten, was sie auch in der allgemeinbildenden Schule erhalten. Da sind sie gezwungen, früh morgens aufzustehen. Ich wage mir nicht auszumalen, was passieren würde, wenn die Schule es nicht gäbe, und genügend brechen die auch ab und sagen, damit ich dann ganz besonders viel üben kann. Und wie passiert dann eben so einen Tag auch oder einen Tagesablauf zu strukturieren? Insofern bin ich sehr froh, dass wir auch diese Art von sozialer Kompetenz, die sich praktisch so als Zusatz- und Synergieeffekt eben einstellt, dass wir den eben auch verstärken können.
Es widerspricht jetzt in meinem Empfinden nicht unbedingt der sozialen Kompetenz, wenn ich versuche, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Können möglichst weit nach vorne zu kommen. Deswegen frage ich jetzt Sie mal, Frau Biringer, möchten Sie nicht lieber doch Solistin werden, als irgendwo in einem Orchester Tutti sich dann einzubringen? Ist das nicht das Ziel?
Natürlich ist das immer ein Traum eines jeden, aber letztendlich sollten wir alle realistisch bleiben. Und von daher schauen wir mal, was passiert, und hoffen das Beste.
Dann darf ich jetzt mal die beiden Lehrer, die beiden Professoren fragen, nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre handverlesenen Rohdiamanten aus? Ich fange mal bei Herrn Osim an, denn ich glaube, das ist ja eine ungeheuer schwierige Aufgabe und, wie schon gesagt, eine hochverantwortungsvolle, sich dann so eines jungen Menschen prägend anzunehmen.
Es ist sehr schwer zu generalisieren, weil jeder Mensch unterscheidet sich von den anderen. Man kann da nicht generalisieren. Und Sie haben es ja sehr gut von Frau Biringer gehört. Jeder hat diesen Traum vom Solisten. Aber vielleicht ist es auch die Aufgabe des Lehrers. Herr Professor Kemmering hat es wahrscheinlich noch schwerer, weil wir haben wenigstens, unsere Studenten haben neben einer Solistenkarriere noch die Möglichkeit, Quartett zu spielen. Sie haben die Möglichkeit, irgendwo Konzertmeister zu sein oder was als Allerschlimmstes betrachtet wird. Sie können auch in einem sehr guten Orchester spielen. Und da den lieben Gott oder den Propheten spielen, ist nicht des Lehrers Aufgabe. Auch bekommt man die Studenten, gerade die Hochbegabten, in einem Alter, wo man keine Entscheidungen fürs Leben treffen kann. Und schon gar kann man keine Entscheidungen fürs Leben treffen für eine andere Person. Das ist, wo das Elternhaus eine außerordentlich große Rolle spielt. Und meines Erachtens, ich meine, das hat auch schon Professor Kemmerling sehr betont, die wichtige Rolle des Elternhauses. Ich bin der Meinung, und zu dieser Meinung bin ich nach vielen Jahren des Unterrichtens gekommen, dass das Elternhaus, und zwar ein glückliches, ein balanciertes Elternhaus, soll vielleicht den jungen Menschen den Rückhalt geben, die Liebe geben vor allem, zum Erwachsenwerden. Und es soll ihm vielleicht Disziplin vermitteln. Disziplin ist in unserem Beruf außerordentlich wichtig. Vielleicht sollte das Elternhaus auch die Liebe zur Musik fördern. Nicht die Liebe zum Instrument und nicht zum Schnellspielen und nicht zum Lautspielen und weiß nicht was. Damit sind wir in zunehmendem Maße immer mehr konfrontiert. Sehr oft benutzen, ich nehme das Wort wirklich ernst, benutzen die Eltern ihre Kinder, um ihre eigenen Träume wahr zu werden. Und das ist eine reine Katastrophe. Sehr oft wird den Kindern auch ein Erbe mitgegeben, eine Verantwortung, die sie eigentlich nicht tragen können. Sie fühlen, dass die Eltern ungeheure Opfer gebracht haben. Bei uns Geigern ist das immer eine teure Geige oder die ganze Familie ist weiß Gott von wo, weiß Gott wohin umgezogen und alle leben ganz schlecht und miserabel, weil dieses eine Kind mit allen Kräften gefördert wird. Und das, dem Kind wird aber dann eine Verantwortung auferlegt, die es sehr oft nicht tragen kann. Ich habe das leider Gottes sehr oft erlebt. Die Kinder zerbrechen daran.
Reinhard von Gutzeit.
Bei dem, was Sie gerade sagten, Herr Osim, fiel mir ein Wort von Goethe ein, der ja viele kluge Sachen gesagt hat. Das bezieht sich überhaupt nicht auf Hochbegabungen. Der nämlich sagte, was Eltern den Kindern mitgeben müssen, sind Wurzeln und Flügel. Und das ist ein Bild, was ich glaube, was für unser Problem sehr genau zutrifft. Wer keine Flügel hat, der kann sowieso in diesem Sinne, von dem wir heute sprechen, nicht viel erreichen. Aber wer keine Wurzeln hat, der droht eben als Ikarus zu verbrennen, wenn er gegen die Sonne fliegt. Und die Wurzeln sind Elternhaus, ganz sicher, kann aber auch eben Schule sein. Also die Verwurzelung in der Normalität und dann den Höhenflug und nicht nur den Höhenflug. Unsere Pre-College-Idee oder unser Leopold-Mozart-Institut ist auch ein Versuch, Wurzeln zusätzlich zu geben. Ich glaube, dieser Balanceakt trifft auch die gesamte Hochschulausbildung natürlich, aber ganz besonders eben diese sehr jungen Höchsttalente.
Igor Osim hat es gerade gesagt, Herr Kemmerling, Sie stecken eigentlich noch in einem stärkeren Verantwortungsdruck als Herr Osim, denn Ihre Schüler, Ihre möglichen Absolventinnen und Absolventen haben ja nur die Solistenchance. Gibt es Momente, wo Sie sagen, Schluss, es hat keinen Sinn, lern lieber was weiß ich was. Ist Ihnen sowas schon passiert?
Ja, merkwürdigerweise passiert mir das im hohen Alter zunehmend. Ich nenne zwei Fälle, wo fertig ausgebildete, hervorragende Musiker am Ende des Studiums genau diesen Punkt erreichen sie nun, den sie als gefährlich angesprochen haben. Die Türen der Hochschule schließen sich und was nun? Und die können ungeheuer viel und beschließen beide, jetzt anzufangen, Medizin zu studieren, um in die noch wenig besetzte Musikermedizin zu kommen. Ich gehe zurück zu den Anfängen auf die Frage, die Herr Osim so ganz vorsichtig beantwortet hat, woran erkennen Sie eine Hochbegabung? Ich bin das so sehr oft gefragt worden und meine Antwort ist ungeheuer ungenau. Ich kann nämlich nur sagen, ich erkenne sie. Ich kann aber nicht sagen, woran. Aber ich weiß es. Nun war ich über eine große Reihe von Jahren bereit, wenn Eltern ihre Kinder aus der Schule herausnehmen wollten, dem, wenn ich dieses ganz sichere Gefühl der Hochbegabung hatte, zuzustimmen. Ich habe meine Meinung radikal geändert, in späten Jahren voller Erfahrung. Ich meine heute, man muss die Schule machen. Denn zum Beispiel diese beiden Fälle, die so hervorragende Musiker sind, könnten jetzt nicht sagen, jetzt gehe ich in ein Medizinstudium und bleibe aber trotzdem mit der Musik verbunden. Ich habe meine Meinung geändert, auch muss ich sagen, ändern müssen. Auch ist es ein Problem, Eltern immer wieder klarzumachen, dass ein Wachstum ist. Das heißt, dass eine Pflanze normalerweise Zeit braucht. Nun gibt es aber eben in unserem Beruf auch diese schnell wachsenden Ausnahmefälle. Und es gibt einen Lang mit seiner Begabung, eine ungeheuer schöne Sternschnuppe. Und plötzlich ist das im Sinn mancher Eltern verankert. Ja, wenn das so schnell geht, warum soll denn das bei unseren Kindern nicht auch gehen? Und wenn man dann so altertümlich antwortet, aber es gibt wunderbare Pflanzen, die brauchen Zeit und lassen wir das mal in Ruhe und Muße geschehen, dann ist das bereits ein Negativum, das als solches aufgenommen wird. Und das sind dann ganz schwierige Situationen.
Herr Osim.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Meinung. Ich kann Ihnen nur mit beiden Händen und mit allen Vieren sozusagen zustimmen. Die Eltern besonders und manchmal auch die Lehrer haben keine Geduld mehr. Die Pflanzen werden sozusagen aus der Erde gezogen. Sie werden mit Kunstdünger überschüttet. Sie werden mit Kunstsonnen bestrahlt, Tag und Nacht, um schneller zu wachsen. Ich glaube, das ist sehr schädlich und die Rache der Natur kommt immer. Man soll die Pflanzen langsam wachsen lassen. Eine Pflanze wächst schneller, die andere Pflanze wächst vielleicht langsam. Aber beide können sehr schön sein, wenn sie voll ausgewachsen sind. Und man soll den Pflanzen Wasser geben und Sonnenstrahlen während des Tages, aber nicht nachts, und sehr viel Liebe. Und dann wachsen sie zu etwas, was sehr vielen Leuten Freude machen kann.
Hören wir jetzt mal eine Pflanze, die noch nicht ganz ausgewachsen ist, aber vielleicht gut im Dünger und fest in der Erde verwurzelt ist. Ein Qualitätsbeispiel aus der Arbeit des Salzburger Leopold-Mozart-Instituts, Achim Horvath Kisromei, Violine mit der Caprice Opus 1, Nummer 20 von Niccolo Paganini.